Leute am Sonntag. Sina Peschke trifft den Schauspieler Götz Schubert. Viel Genuss und gute Unterhaltung wünscht Dallmayr Café. Unser Herz schlägt pro Domo.
So, einen schönen guten Morgen, Herr Schubert.
Einen schönen guten Morgen.
Ich weiß es sehr zu schätzen, Sie vor mir zu haben, weil ich glaube, dass Sie sich sonst eher ein bisschen rar machen, wenn ich das vorsichtig sagen darf.
Jein. Ich versuche ein bisschen nur das zu machen, wozu ich Lust habe und wo ich das Gefühl habe, da geht's irgendwie noch um was, und vermeide so ein bisschen diese schnellen, wo es nur um irgendeine Wirksamkeit nach außen geht, die sozusagen nichts mit mir oder dem, was ich mache, zu tun hat.
Schauspielern ist Ihre Leidenschaft, aber rote Teppiche gehören nicht dazu, obwohl man ja denkt, das eine das andere irgendwie ein bisschen bedingt.
Also per se nicht, so wie ich groß geworden bin und den Beruf gelernt habe, eigentlich nicht. Also da lernt man das nicht mit dazu, zumal ich am Theater angefangen habe und da spielt der rote Teppich eigentlich kaum eine Rolle. Also A, ist es schon besser geworden, B, hat sich auch vieles ein bisschen jetzt auch durch in Corona-Zeit hat sich ja auch alles vieles so ein bisschen erledigt, weil die ganzen Aufläufe alle nicht gehen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe sie nicht vermisst.
Obwohl sie ja zu dem sogenannten Hollywood-Jahrgang gehören an der Schauspielschule Ernst Busch. Wissen Sie, wer mir das gesagt hat?
Ja, das nein, aber ich habe eine Ahnung.
Wer?
Sagen Sie mal. Nein, das mache ich jetzt nicht. Nein.
Und zwar war das Gerrit Kling.
Ja, klar.
Ja, klar. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie sie das begründet hat. Sie hat gesagt, früher war das so, dass man hauptsächlich gerade bei Frauen Typen genommen hat, die dann später mal eine Arbeiterin oder auch eine Bäuerin darstellen konnten. Und plötzlich kam da so eine ganze Riege junger, hübscher Frauen.
Ja, das war, glaube ich, schon ein bisschen Zufall, dass gerade in meinem Jahrgang einfach ein paar gut aussehende Frauen dabei waren. Mhm. Gerrit, Andrea Lüttke, Simone Tomalla. Und die dann auch sehr bald auch ins Fernseh- und Filmgeschäft eingestiegen sind. Aber das war, mein Gott, wir hatten mit Hollywood so gar nichts zu tun. Also zu der Zeit, das war so ein bisschen, ich will das gar nicht gegeneinander ausdenken, das hört sich ja völlig blöde an, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, wer da noch alles war und dann irgendwie sagt, sind das dann keine Hollywood-fähigen Schauspieler oder Schauspielerinnen. Also insofern ist das irgendwie Quatsch. Das war so ein bisschen, ich glaube, von unserem Jahrgang über uns war das so ein bisschen eine etwas geringschätzige
Sicht der Dinge.
Ja.
Bei den Jungs traf das demzufolge auch zu.
Ja, das weiß ich, das müssen Sie
also
die fragen.
Also wir haben gerade gesagt, Jan-Josef Liefers, Sie, wer noch, wen kennt man noch?
Matthias Freihof, der Pierre Sanusi Bliss. Ja, das sind ein paar Namen, die dann Jahre später einfach bekannt wurden, weil sie oft dann übers Theater hinaus einfach Film und Fernsehen gemacht haben. Mhm. Aber das war ja nicht zu der Zeit, dieser kleine Hollywood-Hieb, der ist ja während der Schauspielschulenzeit entstanden.
Genau, und Sie waren von 83 bis 87?
Das ist richtig.
Genau. Gab es auch schon mal ein Klassentreffen von diesem Hollywood-Jahrgang?
Es gab mal zwischendurch, können wir das mit dem Hollywood-Jahrgang mal...
Nee, ich finde das schön.
...ad acta legen. Ja. Es gab mal so zwischendurch Treffen, die aber nie so ganz in der Komplettheit, glaube ich, waren. Aber immer mal so Teile mit ein paar Leuten gab es so mal ein paar Treffen. Das ist aber inzwischen auch eingeschlafen.
Ich habe neulich mit Jörg Schütt aufgesprochen und ihm hat er das so gesagt, hat nach der Wende ein einziger Film den Arsch gerettet. Gab es bei Ihnen auch so einen Film, wo Sie sagen, diesen Film oder dieses Projekt wäre es für mich nicht so gut weitergegangen?
Also ich habe ja noch am Ende der DDR die ja doch inzwischen legendären Zwei schrägen Vögel gemacht, dieser Kinofilm, der zu Standing Ovations geführt hat und zu vollen Kinosälen.
Und das war doch mit Anja und Gerrit Kling.
Das war mit Gerrit und Simone.
Simone Thomalla, ja.
Und Matthias Wien. Hm. Und das hatte gar nicht so sehr viel mit uns zu tun. Es hatte so viel mit der Zeit zu tun und die Leute haben halt lang gelegen und mit Szenenapplaus und so weiter. Das war nun wirklich am Ende der DDR-Zeit. Damit hatte ich, glaube ich, so ein bisschen im Filmgeschäft so ein bisschen mal Hallo gesagt. Mhm. Aber das Eigentliche, was, glaube ich, mir nach der Wende richtig für die Karriere so ein bisschen Schub gegeben haben, war aber das Theater. Das war am Maxim-Gorki-Theater und wir hatten halt 90, glaube ich, die Premiere gemacht von Taboris Mein Kampf. Das ist ein großartiges Stück, es war ein Riesenerfolg.
Mhm. Der Kaffee kommt.
Und der Kaffee kommt.
Der Kaffee kommt, ja.
Vielen Dank. Nein, ja. Es kommt nicht der Kaffee, sondern auch gleich eine richtige Kanne. Großartig, dankeschön. Aufgrund dieser Aufführung habe ich ganz viele Anfragen und Interessenbekundungen bekommen.
Herr Schubert, wir sitzen gerade in der Landesvertretung von Sachsen-Anhalt in Berlin und über uns die Räumlichkeiten vom legendären Künstlertreff Möwe. Sagt Ihnen das noch was? Ich meine, Sie 83 bis 87.
Ja, ja, das sagt mir was. Natürlich war auch ganz neugierig hier rein, aber es hat jetzt hier natürlich mit dem da gar nichts mehr zu tun. Egal, es ist aber trotzdem eine irre Geschichte, die dieser Ort hat. Aber wir waren natürlich als Schauspielstudenten, hatten wir von die verschiedensten Anekdoten, was da hier alles stattgefunden haben soll.
Legendäre Partys, erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn gehört?
Ich habe keine Ahnung.
Nein. Durften Sie da überhaupt schon rein damals als Student?
Wir durften mit dem Studentenausweis durften wir rein. Aha, aber wir mussten schon uns als Schauspielstudenten
ausweisen.
Ausweisen, ja, ja, und so. Das war aber immer, manchmal haben wir auch gesagt, nee, das ist voll oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber das war immer sehr aufregend, ja.
Die unglaublichste Geschichte, die Sie gehört haben?
Nein, die kann ich nicht erzählen.
Also man muss ja dazu sagen, das war zu Ostzeiten und hier haben sich nicht nur die ostdeutschen Künstler getroffen, sondern die kamen auch aus West-Berlin.
Ja, das auch. Das aber die habe ich ja. Das Problem war, also nein, nicht das Problem, das Tolle war ja, das waren ja alles Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich, also mit denen bin ich ja groß geworden, weil die habe ich auf jeder Schallplatte waren die drauf.
Erzählen Sie. Wer war das?
Na, Kurt Böwe, Ewald Esche, die haben eine ganz zauberhafte, ich glaube, Hase und Igel, das ist geradezu legendär, eine zauberhafte, das war eine kleine Schallplatte, eine Single, da so eine 45er Dings, also diese Fabel sozusagen, also unter anderem. Dann die wirklich auch legendären Jazz-Lyrik-Prosa-Abende, die gab es ja auch auf Platte mit Manfred Krug und auch wieder mit Esche und mit den, waren das die Jazz-Optimisten? Ah, ich weiß es nicht genau, aber auch mit tollen Jatzern und so. Und die waren dann auch alle hier. Mhm. Und also neben den Platten kannte ich die alle natürlich auch aus dem Fernsehen, weil die haben ja, was weiß ich, Sachsens Glanz, Preußens Gloria, Stöbner Karl, whatever. Also von den Märchenfilmen mal ganz zu schweigen und so weiter. Und dann habe ich die auch noch auf der Bühne gesehen. Und wirklich viele, ein Großteil, also am BE waren auch viele, die ich so kannte, aber mehr waren doch am Deutschen Theater.
Und die sind alle hier im Künstlertreff gelandet?
Die waren irgendwann alle mal auch hier und haben natürlich eine lange Geschichte miteinander und dann gibt es immer über den einen oder anderen irgendwelche Geschichten, der sehr knausrig war oder
aber Herr
sich
Schubert.
Dann daneben benommen hat, wenn er sich betrunken war und sowas. Sowas erzähle ich aber nicht. Aber ich kann eine eigene Geschichte erzählen, die ist jetzt nicht so wahnsinnig lustig, aber für mich als junger Schauspielstudent war sie doch ein bisschen einschneidend. Ich habe im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt wurde so eine Lesung gemacht mit Musik von Erik Satie. Mhm. Das hatte meine Sprecherzieherin, die hatte das dann ein bisschen übernommen, Barbara Bismarck, und hatte mich dazu mit eingeladen, dass ich da so Texte lese aus der Zeit und so verschiedene Sachen. Und dazu wurde Musik von Satie gemacht, die aber eben eigentlich für Klavier geschrieben war und das machten die aber auf Gitarre. Und dann waren wir an einem Abend hier, wir hatten dann eine Premiere und dann waren wir an einem Abend hier und da war Ulrich Gumpert, Trompeter und Komponist. Ja, der war hier und war auch schon etwas
betrunken.
Und irgendwie kam auf dieses Gespräch auf, ach so, du bist da dabei, wo die Satie mit Gitarre machen. Und er empörte sich unglaublich und fand es ganz schrecklich, dass man Satie auf Gitarre umarrangiert und sowas. Das ginge überhaupt nicht. Wahrscheinlich hat er recht gehabt, aber ich war damals natürlich zutiefst getroffen, weil ich an dem Abend beteiligt war und dachte, okay, Ulrich Gumpert findet das offensichtlich kacke, was da so. Das ist jetzt nicht so eine lustige Anekdote, eher eine sehr traurige, aber solche Begegnungen hatte man dann eben da.
Ich höre daraus, dass aus den diversen unglaublichen Geschichten, die man über die Möwe hört, durchaus was dran ist.
Da muss was sein. Es war halt so ein, letztendlich so ein geschlossener Raum, in dem dann, es war natürlich auch ganz clever. Es ist ja damals von den Sowjets, glaube ich, eine sozusagen eingerichtet worden als Ort. Und das hat ja auch was, wenn die sozusagen die Obrigen wissen, okay, da sind die alle so unter sich, da können sie sich dann so ein bisschen heiß reden oder die Köpfe einschlagen oder was.
Dampf ablassen
und so, und dann ist wieder gut. Das ist ja gar nicht so doof. Ich weiß nicht, ob das die Intention am Anfang war, aber so
weil die russische Botschaft ist nämlich hier um die Ecke.
Ja, aber am Anfang würde ich denen noch nicht so unterstellen, dass die haben ja viel, Kulturstätten eingerichtet. Die haben ja gesagt, Theater ist wichtig, ja. Die haben das Maxim Gorki Theater so das war, glaube ich, erstmal noch nicht die die Intention, um die irgendwo hinzuschieben und einen Ort zu haben, wo man sie auch irgendwie gut im Auge behalten kann, sondern es ging, glaube ich, schon erstmal darum, auch Künstlern Räume zu geben und zu sagen, das ist wichtig, dass Theater wieder läuft und dass die Zuschauer, klar haben die dann noch gesagt, und jetzt gehen wir auch noch ein bisschen inhaltlich ran und sagt, jetzt erzählt ihr immer noch mal ein bisschen was anderes. Das war nach dem Krieg, glaube ich, aber alles nicht so schwer. Das haben viele so gedacht und sagen wir, dass wir das, was bis jetzt war, bis 45 auf keinen Fall wieder haben wollen. Und dann begann das ja erst so über die Jahre, wo sich das dann so ein bisschen voneinander trennte, ja, dass man irgendwie sagen, wir wollen eigentlich nur Frieden und das um jeden Preis, weil das hielt er dann auch nicht so lange. Aber ja, die Geschichten gibt es natürlich auch, dass dann der ein oder andere in diesem Club dann natürlich noch die Sachen auch noch woanders erzählt hat, klar.
Herr Schubert, Sie lieben das Theater, Sie lieben aber auch oder mögen auch Fernsehkrimis. Mit Yvonne Katterfeld spielen Sie zusammen in Wolfsland und zwar nach dem Prinzip Good Guy, Bad Guy. Sie sind der Bad Guy, Sie spielen den Ermittler Burkhard Schulz, man nennt ihn einfach nur Butch, einen sehr unangenehmen Zeitgenossen, um es mal diplomatisch
anders aus.
Ja. Ja, die Yvonne Katterfeld hat in ihrer Rolle als Viola, als ihre Kollegin, gesagt, dass sie das größte Arschloch von Görlitz sind.
Ja.
In der Rolle.
Ja, aber tatsächlich ist nicht nur die Rolle, also nicht nur entscheidend, dass ein Text eine Rolle ist, sondern auch ein bisschen der Tonfall, weil man kann mit sehr viel Zuneigung sagen, das ist wirklich ein Arschloch. Ja. Aber eigentlich interessiert man sich für ihn. Also insofern finde ich das mit dem Zitat, muss ich das ein bisschen so. Aber gut, ich muss mich damit jetzt...
Und die Zuschauer und Zuschauerinnen haben jetzt die Möglichkeit, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Und zwar, die nächsten beiden Folgen von Wolfsland stehen an. Am Donnerstag, am 2. Dezember die erste, eine Woche drauf, am 9. Dezember die zweite. Ja. Das ist das erste Mal, tut mir der Butch ein bisschen leid.
Okay.
Ja, sagen Sie vielleicht mal ungefähr.
Mitleid mit dem Arschloch.
Ja, genau. Sagen Sie vielleicht mal ganz kurz, worum es geht, ohne zu viel zu verraten.
Also wir haben ja in einem Teil davor, glaube ich, schon ein bisschen gesetzt, dass ihm irgendjemand an den Kragen will oder ihm jemand hinter ihm her ist oder ihn zumindest irgendwie durcheinander bringt. Es gibt dann so ein bisschen so eine Geschichte, dass man das Gefühl hat, also in einem Teil davor, dass er das Problem gelöst hat. Und die haben wir deswegen, bin ich auch irgendwie ein Freund von diesem Film, also von dem Teil, weil es fast eine Intimität hat. Also es ist fast so ein, will ich sagen, Kammerspiel, aber es gehen jetzt auch nicht wahnsinnig viele Tage ins Land, sondern es ist eine sehr konzentrierte Zeit und man lernt sehr viel über Butchens Innenleben und Geschichte so mehr als in anderen Teilen. Mhm. So. Aber
dass er eigentlich ein ganz sensibler Kerl auch sein kann.
Natürlich, ja, ja. Aber das, ja. Ist, das ist ja
das ist
nun
ja immer
nicht
so, das
neu.
Wissen wir ja, über also Männer, ja. Ja, aber das haben Sie also ja so
sorry,
noch nicht so oft
Entschuldigung,
lassen.
Nicht nur über Männer, ich glaube, das ist bei Frauen vielleicht ja. Nicht anders. Also,
richtig, aber es ist so mal meine.
Und es, um ehrlich zu sein, wir, also unsere Figuren ähneln sich ja darin, deswegen sind die ja auch irgendwie zusammen. Mhm. Ja? Trotzdem sind es Menschen, die eigentlich sehr einsam sind. Mhm. Und das ist ja das Tolle, wenn man so eine Reihe machen kann. Man kann ja wirklich immer mehr so von den Figuren erzählen. Man kann sie ja nochmal in neue Situationen reinwerfen, wo plötzlich nochmal was Neues entsteht oder wo mal was ausbricht. Und ich bin wirklich ein ganz, muss ich schon sagen, ein ganz bisschen stolz. Also egal, ob jetzt Arschloch hin oder Arschloch her. Aber ich habe im Sommer in Bad Hersfeld Theater gemacht und dann kommen so Leute, Zuschauer auf einen zu und sagen, das Theater, das war sehr schön und hier den Butch, den mögen wir auch. Und lustigerweise sagen sie immer Butch, also auch in Görlitz oder irgendwie so. Das heißt, sie sagen halt nie irgendwie, ach, die Rolle, die sie da spielen oder sowas ist toll, sondern sie nennen ihn gleich irgendwie so. Und das finde ich irgendwie toll.
Ich glaube, das liegt auch daran, weil man ja, wenn man ein paar Jahre schon gelebt hat, ahnt, dass jemand nicht nur ein Arschloch sein kann, sondern meistens ist da noch was dahinter und das juckt einen dann so ein bisschen dran zu bleiben. Also ging es mir mit Männern oft.
Ja, okay. Jetzt befinden wir uns in einer Paartherapie.
Ja.
Okay. Ja, erzählen Sie doch mal.
Naja, aber das sind doch diese Typen, die nach außen hin so dicht machen, wo wir sagen, das kann doch nicht alles sein, du willst mehr wissen. Ist auf Dauer anstrengend, das gebe ich gerne zu, aber man weiß, dass da noch was kommt und das will man wissen, will man erfahren.
Ja, er haut ja auch selber so mit Sachen, also die einen sind alles Drecksäcke und so. Das mag so ein bisschen eine Rambuck-Methode sein, aber hier und da ist sie auch ganz erfolgreich.
Ich fasse es einfach mal so zusammen. Für die Fans von Wolfsland, man läuft Gefahr, in den nächsten beiden Folgen am 2. beziehungsweise am 9. Dezember tendenziell Mitleid für Butch zu empfinden. Das gab es so oft noch nicht.
Ja.
Oder?
Ja, Mitleid finde ich so ein bisschen, ich hoffe, dass mein Interesse, dass das Interesse für den Menschen Butch etwas größer wird.
Ja, Mitleid kriegt man umsonst, so. Ich weiß
ja,
das.
Ja, eben, ja, ja, ja.
Ja, genau, so. Sie haben es besser also formuliert. Wir haben gerade gesprochen von Wolfsland, über Ihre Rolle als Ermittler Butch. Sie sind der schlecht gelaunte Typ neben Yvonne Katterfeld und schlecht gelaunte Typen, das wissen Sie auch, kommen immer gut an. Ich sage Ihnen vielleicht nichts Neues. Wenn ich manchmal so einen Gedanken habe, Schimanski, dann Manfred Krug, der auch in der Ermittlerrolle war, wo ich sage, ein paar Gemeinsamkeiten hätten Sie durchaus. Können Sie verstehen, dass man Sie da mit ins Spiel bringt?
Ich empfinde das als absolute Komplimente und das ehrt mich geradezu, weil beides sind wirklich, haben großartige Figuren geschaffen.
Wen mochten Sie?
Ich mochte wahnsinnig gern Manfred Krug, aber weil ich ihn auch persönlich kennengelernt habe. Mhm. Das war bei Götz George nicht so. Mhm. Bei George mochte ich vor allem, der hat sich nie mit der Rolle zufrieden gegeben. Also er hat ja immer sehr, hat dann auch mal mit Schimanski also unterbrochen und hat aber immer nach Sachen gesucht, als Schauspieler nach anderen Herausforderungen. Mhm. Der hat, und wirklich extrem, so manchmal muss man auch sagen, hat er auch ein bisschen übertrieben, aber der war so auf der Suche nach anderen Herausforderungen und andere Figuren zu spielen, das hat mir total imponiert. Also das und ja, ich finde, das hat absolut einen Wert, wenn man sagt, eine Figur zu schaffen, George hat Schimanski und alle wissen Bescheid.
Ja.
Das ist doch toll.
Ja.
Also so.
Ja.
Ja. Und er hat sich da halt aber eben nicht da in diese Rolle, hat das eben dann nicht sein ganzes Leben lang nur das gemacht, sondern das hat ihm als Schauspieler einfach nicht gereicht. Krug hat, glaube ich, irgendwann so ein bisschen sehr mit seinem Typen, also mit dem Typ, den er ist,
hat er sich
gearbeitet
selbst gespielt?
Und hat viel mit sich und der war aber ein sehr charismatischer und sehr spannender Typ. Das hing nur auch mit meiner Kindheit zusammen und dann auch noch mit meinen Eltern, weil er nur auch noch Musik gemacht hat, nur auch noch Jazz gesungen hat. Und wir jungen Männer, mein Gott, wir hatten die Platten alle. Ja, und dann hat er auch noch so eine Greens-Platte gebracht, alles zusammen mit Günther Fischer und dann auch so internationale Sachen gesungen und gemacht. Das war einfach, das war ein Entertainer und ein, ja, das war ein.
Ich beneide Sie sehr darum, dass
ich bin wirklich ganz glücklich darüber, dass ich mit dem Unternehmen, also ich habe in einer Liebling-Kreuzberg-Staffel dann ein bisschen mitgemacht. Das war, glaube ich, auch die schwierigste. Es war aber sehr lustig, weil Krug immer sagte, die Texte sind, weil es war nicht von Jurik Becker, sondern die Texte sind einfach nicht gut. Er hat alles geändert und er hatte recht. Von dem gibt es zum Beispiel so eine Anekdote, das hat so ein bisschen was mit seiner Haltung zu tun damals. Ja, der hat dann ja auch viel durchgemacht und so. Ja, und er hatte dann auch so ein bisschen, und dann habe ich ihn getroffen. Ich glaube sogar, das war in Worms, da habe ich in Worms Nibelung gemacht und er hat eine Lesung gemacht und so. Und dann habe ich ihn im Hotel gefunden und dann habe ich gefragt, und wie war's? Und dann sagte er, schön gesagt, gewohnt gut. So. So. Und dann habe ich aber mit ihm gedreht, das war allerdings vorher, Liebling Kreuzberg. Und dann habe ich irgendwas gemacht, da war ich nicht zufrieden. Und dann sagte er zu mir, was ist denn los? Und ich sagte, ah, ich weiß nicht. Naja, sagt er, man kann nicht immer gut sein. Und das klingt ein bisschen wie eine abgefuckte, sozusagen, ja, so ein Routinier. Ich habe was anderes verstanden und das würde ich auch immer so verteidigen, weil es ist tatsächlich so, dass man nicht immer gerade in einem Film so den Ehrgeiz irgendwann macht, ah, das muss ich jetzt irgendwie richtig gut machen. Es ist auch was, wo man sagt, okay, relax, es geht hier nicht, das ist hier nicht der Weltkrieg, es geht hier nicht um Leben und Tod. Und es kann auch mal entspannter sein, wenn es mal nicht ganz so arbeitet. Das muss man auch mal zulassen, zumal das mitunter im Film vielleicht sogar noch eine ganz auf andere Weise spannende Stelle sein kann. Oder so. Also so ein bisschen so, so einen anderen Blick auf, so, auf unseren Beruf zu kriegen. Das fand ich damals sehr spannend und interessant. Also,
es klingt so, als hätte Ihnen das hier geholfen.
Ja, klar, im Moment nicht so, weil im Moment habe ich so gedacht, ach du Pfeifenkopf, ich will das aber jetzt, du hast gut, du bist ja jeden Tag dran, ja, ich komme hier nur ein paar Mal und dann will ich das auch richtig gut machen. Und
ja, ja, ja.
Also, aber das im Laufe der Jahre lernt man das so ein bisschen anders. Und manchmal, wenn ich ab und zu mal unterrichte, ich habe mit Schauspielstudenten zu tun und da erzähle ich solche Sachen ganz, ganz gern.
Es gab da mal eine Serie, die ich sehr vermisse. Das ist bestimmt, warten Sie, ist es 10 Jahre her?
Ja, ich glaube.
Ja. Und zwar, die nannte sich KDD, Kriminaldauerdienst. Und da waren Sie der Hauptermittler. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich das in Erinnerung habe.
Ja.
Und das Tolle an der Sache war, vielleicht war das einfach zu früh, da hat die Kamera immer so gewackelt, stimmt's?
Ja.
Ja?
Ja. Das ist aber auch das, was eben hier und da halt vorgeworfen wurde. Das Tolle war, dass es weitestgehend keine Rolle gespielt hat. Weil, also
aber
die
Sie sehen,
erste
jetzt habe ich eine
Kamera,
Erinnerung.
Ja. Und ich kenne auch Kollegen, meist Ältere, die gesagt haben, damit komme ich überhaupt nicht klar, weil da stimmen die Anschlüsse nicht und irgendwie sowas. Und das war so toll, weil es so dazu führte, dass wir so, also sämtliche Eitelkeiten wurden irgendwann weggelassen, weil man einfach spielen. Einfach spielen und da sein. Und nicht erst, jetzt haben wir Maske, okay, jetzt muss noch ein bisschen da, noch ein bisschen gezuppelt werden. So. Und das, glaube ich, hat ein bisschen die Serie auch ausgemacht, dass es sowas, ja, es wurde da sehr viel, auch wenn das nicht stimmt, es ist fiktional, aber es wirkte so ein bisschen authentisch, es wirkte so ein bisschen
hektisch auch. Kann ich mich erinnern,
ja, wie
aber
das
man
so
ist wach geblieben.
So. Und ich habe ganz, ganz viele Leute, gerade auch meiner Generation sozusagen, also vor, die dann eben auch gesagt haben, wir mochten das total.
Ja, genau. Sie ging ja nur 2 Jahre, aber dafür gab es...
Nein, drei.
Drei.
Wir haben drei Staffeln gemacht, es sind insgesamt 30 Teile.
War trotzdem schnell wieder vorbei im Vergleich zu anderen Sachen, aber dafür gab es den Grimme-Preis.
Ja, es gab noch verschiedene andere.
Genau, aber ich, den wichtigsten immer.
Ja, ja. Das war ein bisschen, die hatten dann immer so das Quotenproblem und dann auch so Sendeplätze, das war eben unmittelbar nach dem Alten und ich meine, die Leute, die in der Alte gucken, gucken natürlich nicht KDD und so und das war, der wusste dann der Sender auch nicht so richtig, wie er damit, die mochten das zwar alle, haben aber dann immer so gedacht, aber wie präsentieren wir das und so weiter. Und da waren so viele Bedenkenträger, die haben das letzten Endes dann, aber ich glaube auch, ein paar Jahre später wären wir...
Sie waren zu schnell.
Ja.
Zu fortschrittlich.
Ja.
für die Branche.
Ja, ich hätte ja Lust, so nach 10 Jahren nochmal sowas machen ja einige, so eine Art
Comeback.
Ja, oder irgendwie sowas, wie was ist in den 10 Jahren mit denen so passiert. Man könnte schon sowas
vielleicht hört es jetzt jemand.
Machen. Vielleicht hört das ja mal jemand.
Genau.
So.
Auf alle Fälle haben Sie in dieser Serie auch einen Ermittler gespielt. Und was sagen Sie zu dieser Alec Baldwin-Geschichte?
Eine grauenhafte Tragödie.
Wie kann sowas passieren?
Also das weiß ich natürlich auch nicht. Ja. Und es wird ja jetzt untersucht. Mhm. Es ist sicherlich so, dass ein bisschen in Amerika so der Umgang mit Waffen so ein bisschen etwas legerer, also gar nicht jetzt mal im Filmset, sondern überhaupt im ganzen Land irgendwie ist. Ich glaube, das ist eigentlich das Hauptproblem, warum das jetzt unmittelbar am Set so passiert ist, weil ich habe es mir auch versucht, wie nah war die Kamerafrau oder sowas, dass sie war, aber das wird ja alles noch untersucht. Es war jetzt ein ganz interessanter Artikel, ich glaube im Spiegel, mit einem Waffenmeister, der letzten Endes aber sagt, verantwortlich ist der, der schießt. Und das ist ein bisschen das Problem der Rolle eines Schauspielers in so einer Situation, weil er natürlich von ganz vielen Sachen abhängig ist und das jetzt aber auch noch selber überprüfen muss und so weiter. Und etwas, wo es nicht unbedingt so tödlich enden muss, aber auch nicht ungefährlich ist, ist zum Beispiel das Fahren von Autos im Film. Weil selten wirklich eine ganze Straßenzüge abgesperrt werden können, weil das keiner bezahlen kann oder logistisch überhaupt nicht geht. Und dann aber du in Situationen kommst, wenn du fährst, dass du einen Kameramann hast oder das wird schon jetzt nicht mehr so oft gemacht, aber dass die außen angebaut ist und sowas und du nimmst aber im Straßenverkehr teil. Also das ist in dem Falle dann kein abgeschlossener Raum mehr, sondern du bist der Fahrer und du bist im öffentlichen Verkehr, nimmst du teil, also bist du für alles verantwortlich. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, ich bin auch gleich fertig, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber es gibt, glaube ich, oder gab so eine Regelung, dass ein Schauspieler nach der Vorstellung, glaube ich, noch 1 oder 2 Stunden nicht für das unbedingt verantwortlich ist, was er tut, so eine Art zu, ja, das ist, also ich
egal,
weiß nicht, ob das
so
eine
alte, hat, ja.
Egal, was er gespielt hat, aber weil man irgendwie so sagt, dass sozusagen das nicht sofort ausschalten kannst und nicht so ganz bei Sinnen bist. Ich weiß gar nicht, ob es diese gesetzliche Regelung noch gibt, aber das ist prinzipiell nicht falsch, weil du hast nicht die 100-prozentige, die hast du ja auch im normalen Leben nicht, aber die hast du natürlich, wenn du dann noch irgendwie eine Szene spielst, hast du die eben im Film und im Moment hast du die nicht. Ja?
Aber nochmal auf diese Waffengeschichte zurückzukommen, was haben Sie denn da in der Hand, wenn Sie drehen? Ist das eine echte Waffe? Ist das eine Spielzeugwaffe? Was ist das, was Sie da...
Naja, ich kenne das so, dass man proben grundsätzlich mit Plaste und dann wird, bevor sozusagen geschossen wird, wird erstens das richtig extra angekündigt, dann wird nur gedreht der oder die Schüsse. Das Team bekommt Oropax in die Ohren, weil es zum Teil ja auch sehr laut ist. Der Waffenmeister sagt nochmal laut an, Achtung, jetzt wird geschossen. Der hat die Waffe bei sich. Das sind dann natürlich Platzpatronen in jedem Falle. Auch da kann wohl vorne was rauskommen. Also was ich noch nicht erlebt ist zum Beispiel, sich selbst erschießen und direkt Waffe an die Stirn halten und dann mit richtig einer Platzpatrone abdrücken, das wird, glaube ich, gar nicht gemacht. Und dann wird die Waffe übergeben, also es gibt eine Einweisung sowieso und dann gibt es sozusagen das Halten von den zwei, dass du sozusagen den Finger nicht am Abzug hast und immer die Waffe nach unten halten. Ich bin auch jemand, der permanent, auch wenn wir so bei Proben, auch am Theater so mit Waffen rumschwimmen und dann klar werden, sobald du so eine Waffe in der Hand hast, steckt eine gewisse Verführung da drin. Ja? Mhm. Und dann nur mal so aus Spaß irgendwie so hochhalten, so weit, runterhalten, ja, immer nach unten halten. Und nur dann in der Szene, wenn die Kamera läuft, Ton ab, nur dann wird, und auch nicht sozusagen mit dem Ziel im Bild oder mit einem vehementen Abstand. Das sind so das Prozedere, wie ich das kenne. Aber wenn man natürlich das wilder haben will oder weniger kontrolliert oder so, dann würde ich immer sagen, dann in jedem Falle mit Attrappen.
Würden Sie also sagen, sowas kann hier nicht passieren an deutschen Sets?
Ja, ich glaube doch, das kann auch passieren, aber da müssen einfach ein paar, mehrere unglückliche Zufälle oder da müsste schon viel aufeinander kommen.
Yvonne Katterfeld hat mal über Sie gesagt, uns verbindet unsere Heimat, unsere Herkunft. Nicht unsere Heimat, unsere Herkunft. Ja. Yvonne kommt ja aus Thüringen, Sie kommen aus Sachsen. Ja. Ich komme auch aus Thüringen, wobei ich immer Angst haben muss, dass ich mit Sachsen verwechselt werde.
Ja, das ist, das geht mir permanent so. Aber das ist, man weiß immer, wer das glaubt oder wer das sagt, da weiß man genau, wo der herkommt. Nämlich auf alle Fälle aus dem weiteren Norden oder so, mindestens so Berlin. Die dann immer sagen, Süden, das ist doch alles da irgendwie Sachsen.
Ja.
Untereinander, das versuche ich auch immer irgendwie klar zu sagen, gibt es natürlich vehemente Unterschiede.
Das weiß ich ja auch.
Ja, ja.
Nee, aber was hat
Yvonne, ich glaube aber gar nicht, dass Yvonne das jetzt in Thüringen und Sachsen meint. Ich glaube schon auch, dass es ein bisschen was mit der ostdeutschen Biografie hat, die wir haben.
Man versteht sich besser?
Ja, das ist halt so. Das ist halt so erfreulich und es war so schön zu sehen, weil Yvonne hat ja nun auch an einem anderen Metier eine tolle Karriere gemacht und ich so ein bisschen als, sag mal, schon etwas länger im Geschäft sein. Da Schauspielbade und sowas. Und das spielte so gar keine Rolle. Also wir haben das beide nicht so vorhergetragen. Ah, jetzt kommt der große Schauspieler. Ah, da kommt jetzt die populäre Sängerin, Popsängerin. Sondern das waren halt Yvonne und Götz, die sich da kennengelernt haben. Und das hat, glaube ich, schon ein bisschen was mit der Biografie zu tun.
Aber Yvonne könnte ihre Tochter sein, ne? Ist es nicht so? Ich weiß es jetzt gar nicht so richtig.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Nee, sorry. Nein. Also jetzt weiß ich nicht, also für wen das jetzt kein Kompliment ist.
Nein, aber sagen wir kleine Schwester.
Ich weiß nicht, worauf wollen Sie hinaus? Also was ist den Altersunterschied oder was?
Wie Sie sich gut verstehen, auf welcher Basis?
Ach so, nee, ich glaube, das ist, das sind Kollegen, also... Klar, wir haben nur viel zu mir quatschen, natürlich auch privat und so und lernen uns ja auch sozusagen während der Filme jetzt auch immer so ein bisschen näher kennen und natürlich und klar hat mich total interessiert, wenn man dann Yvonne sieht in Voice of Germany oder sowas, wie läuft sowas und so, das finde ich total spannend und da ist dann jemand, der auch da völlig unverkrampft und frei darüber redet, was man, wo man sich da hineinbegibt und dass da auch jetzt nicht alles auch nur mit Wasser gekocht wird und nicht alles Gold ist, was da glänzt und so weiter.
Aber da ist noch ein bisschen mehr Licht im Spiel.
und so. Oder anders gesagt, dass das auch irgendwie Arbeit ist einfach. Ja, so. Auch wenn das da ein bisschen glitzernder oder Show ist. Und da glaube ich, dass man so eine Offenheit und so ein bisschen so eine Erdung, dass man die einfach hat, dass man irgendwie weiß, da steckt überall Arbeit dahinter und ich weiß, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Künstler oder ein Star und mir muss man jetzt den roten Teppich ausrollen. Da haben wir ihn wieder, den roten Teppich. Das ist vielleicht auch das, warum ich so ein bisschen mit diesem Teppich. Man könnte ihn ja einfach mal eine andere Farbe geben, vielleicht würde das ja auch schon mal helfen.
Herr Schubert, Wolfsland spielt in Görlitz, das heißt dann im Umkehrschluss, dass Sie auch jedes Mal, wenn Sie in Görlitz drehen, irgendwie nach Hause fahren, ne? Nach Sachsen.
Ich soll nicht so viel sagen, hat meine Mutter immer gesagt. Ja. Ich fahre nach Hause, was meinen Sie jetzt
mit nach Sachsen?
Hause? Ich bin zu Hause in Potsdam, das muss man schon sagen. Klar, ich habe natürlich meine Kindheit in Pirna verbracht und ich bin da gebürtig und habe immer eine enge Beziehung dahin und ich habe auch noch Verwandte da. Und ich fahre da mal vorbei, wenn ich da bin, aber... Eigentlich bleibe ich weitestgehend in Görlitz, weil das ist ja, Görlitz ist ja so ein bisschen wie ein großes Außenstudio.
Ja, Görliwood.
Ja, Görliwood, ja, das, gut, jetzt haben wir wieder da auch internationale Filmproduktionen da gearbeitet. Dominik Graf hat einen wunderbaren Film gemacht, Fabian, den hat er auch zu großen Teilen in Görlitz gedreht, das funktioniert ganz wunderbar. Da ist Görlitz ja nur Kulisse oder steht für was anderes. Ja, Görlitz ist ja in unserem Film wirklich der Hauptpunkt. Figuren, so, mhm, ja, der Ort. Aber ich habe da auch, das heißt, also ich bin da wirklich rund um die Uhr beschäftigt und wenn ich dann mal ein oder zwei Tage frei habe, dann genieße ich das auch einfach nur irgendwie da zu sein, zumal ich da einen sehr schönen Ort gefunden habe, wo ich sein kann und der ist auch ein bisschen außerhalb von Görlitz. Das ist eine private Unterkunft, was für mich mit der stillste Ort ist, den ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe.
Herr Schubert, wie ist denn das eigentlich? Des Bernsdorfer Sees.
Bernsdorfer Sees, ja.
Gestatten Sie mir diese Frage, und zwar, Sie sind ja der Hauptdarsteller in der Serie Wolfsland oder einer der Hauptdarsteller. Beim Bergdoktor habe ich gelernt, dass der sich den Wohnort aussuchen konnte. Da wird ein ganzes Haus gemietet, ja. Damit er sich wohlfühlt.
Ja.
Wie ist das bei Ihnen?
Wir haben ein bisschen gesucht. Also,
ach so.
Klar. Also auf alle Fälle sind wir, also der Hauptcast, also Yvonne und Icke, nicht im Hotel, weil man kann, im Hotel ist dann das Team. Das ist alles in Ordnung, also oft. Aber ich brauche sozusagen, man braucht so einen Rückzugsort. Mhm. Und man muss gut schlafen können. Das klingt so ein bisschen doof, aber...
Sie schlafen im Hotel nicht gut, so höre ich da raus.
Nein, weil da gibt es gibt versetzte Drehs. Dann bin ich erst ab Mittag dran. Mhm. Ich drehe aber bis nachts. Also möchte ich gern etwas länger schlafen. Mhm. Aber das Hotel hat einen Betrieb und dann kommen die Reinigungskräfte. Die machen zwar nicht mein Zimmer, aber sie machen den Gang oder sie machen das Zimmer daneben und so. Ja. Und das ist alles in Ordnung, aber das ist schwer mit einem Rhythmus im Film in Einklang zu bringen. Mhm. Und da ist dann ein Ort, wo ich sage, ich kann alle vier gerade sein lassen und muss mich jetzt nicht danach irgendwie oder irgendein Schild raushängen, bitte nicht stören oder sowas. Der ist dann schon wichtiger. Nein, das ist sehr schön, das macht es auch ein bisschen, also den Ort gefunden zu haben, das macht noch mehr Freude, dann sich auf Arbeit zu begeben und dahin zu begeben. Insofern bin ich gar nicht so, dass ich da so viel wegfahren will. Das schaffe ich auch kräftemäßig nicht mehr. Ich habe so am Anfang immer gedacht, ja, und dann machen wir noch am Wochenende noch, da mache ich da noch eine Lesung oder da noch ein Theater und sowas. Und dann irgendwann habe ich immer gesagt, also ich bin gerade dabei, sozusagen zu lernen, dann immer wieder zu lernen, und gesagt, mach nicht so Sachen parallel. Und das Drehen, das schlaucht, das ist eine wirklich anstrengende Arbeit. Das sollte man nicht unterschätzen. Und auch ich sollte es nicht unterschätzen. Deshalb ist es gut, wenn man dann die Möglichkeit hat, da einfach einen Tag mal da
nichts
zu sein
zu
und nichts zu machen.
Was ist eigentlich aus dem Görlitzer Kaufhaus geworden, wo man The Grand Budapest Hotel
betreut hat? Ja. Die haben jetzt, glaube ich, Torstraße da drin gedreht. Das ist eine Serie, die jetzt irgendwann...
Also es ist nach wie vor Kulisse. Es hieß ja mal, dass da mal irgendjemand das übernommen hat.
Ja, da gab es, aber das war dann auch ein bisschen so eine unerfreuliche Geschichte. Es steht nach wie vor leer und wurde aber, glaube ich, jetzt nochmal richtig, glaube ich, ziemlich heftig irgendwie bespielt.
Mhm. Aber tolle Kulisse,
das
dieses Kaufhaus,
ja, das
muss
ist
man
ein
einfach
toller
mal sagen,
Bau,
oder?
Überhaupt tatsächlich, ja. Finde ich, die Görlitzer wissen jetzt natürlich nicht so ganz genau, was sollen wir jetzt damit machen. Soll man, jetzt hat sich das so als Kulisse ganz
etabliert.
Gut etabliert. Dann haben sie Glück mit, glaube ich, mit Torstraße. Ob das jetzt nun immer dafür so lange leer stehen kann, bis mal wieder eine Filmproduktion kommt, ob sich das rechnet, weiß ich nicht. Aber Kaufhaus an sich ist natürlich auch so ein bisschen, funktioniert heute auch
nicht mehr.
Auch nicht mehr, ja. Oder selbst wenn, also die berühmten Kaufhäuser in Berlin, selbst die haben ja ganz viele andere mit reingenommen oder arbeiten noch unten mit irgendeiner, also das Prinzip, keine Ahnung, aber es ist ein toller Bau. Wie viele übrigens in Görlitz, das ist ja wirklich beeindruckend.
Herr Schubert, die nächste Generation der Schauspielerdynastie Schubert wartet auf ihre Chance. Ihre Tochter.
Ja.
Ist doch auch Schauspielerin, ne?
Ja.
Sie war auch auf der Ernst Busch?
Ja.
Ist es genetisch bedingt oder ist es ein Zufall?
Das ist einfach die beste Schauspielschule.
Nee, ich meine, dass sie auch Schauspielerin geworden ist.
Ach so. Der war gut. Also Lotte hat ganz anderen Weg genommen. Klar, ist das, also meine Frau Simone, ihre Mutter ist auch Schauspielerin. Und dann ist immer sehr schön zu sehen, wenn sie Probleme hat, irgendwie da an der Arbeit. Und die Probleme ähneln sich total, nur dass das eben ein Theater ist, die ganz anders mit dem Geld umgehen müssen oder ganz anders anklopfen müssen, dass dafür Geld bereitgestellt wird, als jetzt zum Beispiel bei einem Film zur Verfügung steht zum Teil. Das holt einen dann immer sehr schön auf den Boden der Tatsachen. Deswegen mache ich auch selber sehr gerne ab und zu mal doch auch Theater, weil es ist irgendwie neben dem erdet das einen auch, dass man sich sein Kostüm auch selber anziehen muss. Und nicht alles hingelegt bekommt, also um das mal so zusammenzufassen. Aber das heißt, also klar, die Eltern sind Schauspieler, also Lotte kennt das von zu Hause und kennt auch die unterschiedlichen Welten und was alles so in einem Beruf einem so da passieren kann. Und der Onkel ist übrigens an der Schauspielschule Dozent, also
wie der
mein
Vater?
Bruder. Ja, mitunter, aber Veit ist ja richtig ein Professor an der Schauspielschule Ernst Busch. Also ich bin so ein sozusagen externer ab und zu.
Mir haben die Kinder früher immer leid getan, die von ihren Eltern in einer Schule unterrichtet wurden, wenn es nicht anders ging.
Ja, das haben wir jetzt da nicht gemacht. Ja. Doch, eine Arbeit haben wir zusammen gemacht, aber das hat natürlich Lotte entschieden. Lotte war auch diejenige, die, als sie sich dann an der Schauspielschule bewerben wollte, gesagt hat, ich habe hier was vorbereitet, kannst du dir das mal angucken? So, das fand ich, also ich hätte mir das nie getraut, also nie. Ich habe einmal meinem Bruder was vorgespielt und das war ein Desaster. Aber, aber Lotte hat einen großen Weg da hingelegt. Die hat erst als kuratorische Assistenz in Weimar gearbeitet, in einer Galerie. Dann hat sie Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert, also zwei Semester, da hatte sie sich beworben, dann hat sie Kunstgeschichte studiert und das Namen dachte, es geht alles, die kann auch noch ein paar andere Sachen sehr gut. Und dann sagte sie aber irgendwas von sich aus, sie hat das Gefühl, sie muss das mit der Schauspielerei mindestens ausprobieren, weil sonst ärgerte sie sich ihr Leben lang, dass das so. Und dann hat sie das gemacht und hat sich da auch nochmal beworben und da, und das, was wir dann so gesehen haben von ihr, haben dann schon gesagt, okay, das ist, glaube ich, schon ganz richtig, diese Entscheidung. Aber will sagen, es ist nichts gewesen, wo von Anfang an klar war, das geht in die Richtung.
Aber Sie waren ja, oder Sie kommen ja auch aus einer sehr kreativen Familie. Ihr Vater war Grafiker und Hobbyfilmer.
Ja.
Und Sie waren immer in der Hauptrolle, ne?
Nein, so nicht alle, immer, aber natürlich war die Familie fällig. Absolut. Absolut. Nein, da gibt es auch, also, nee, hat das, so, Entschuldigung, ich habe unterbrochen.
Aber die Tatsache, dass Sie sozusagen von Ihrem Vater schon immer mit der Kamera aufs Korn genommen worden sind, war das der Auslöser für Ihre Karriere?
Ja, komischerweise gar nicht. Das ist mir auch erst im Nachhinein, ich habe immer irgendwie von meinen Erlebnissen am Theater, weil ich bin sehr früh in Dresden ins Theater gegangen und immer und völlig verzaubert da gesessen und gesagt, und der Vorhang ging hoch und das war so toll und ich habe mir gedacht, das muss so toll sein, dazu zu gehören. Das war so in meinem Kopf der Anlass, der Auslöser für den Beruf. Und während ich das dann so immer erzählte und redete, habe ich gedacht, ja, mein Vater hat Filme gemacht und habe gesagt, aha, stimmt eigentlich, da habe ich ja auch schon vor Kamera, aber das waren Kindereien, also das war wirklich reines Spiel. Es gibt tatsächlich einen Film, da bin ich sozusagen schon ein bisschen als Jugendlicher, da sieht man die Momente, also ich sehe sie, dass mir das eher unangenehm ist. Also
vom Vater gefilmt zu werden.
Irgendwie was zu spielen. Aber ja, wer weiß, unbewusst vielleicht doch.
Gibt es denn auch Weihnachtsfilme von Ihnen, mit Ihnen in der Hauptrolle, so in der Familie gedreht?
Also Familienfilme oder sowas. Ja, gibt es, klar. Also das ist eigentlich ganz, ganz toll, weil mein Vater hat so ein Archiv richtig gehabt. Das Tragische ist, dass es zu den großen Hochwasserzeiten ganz, ganz viel von den Originalfilmen wirklich kaputt gegangen ist.
Ich frage nur deshalb, weil heute ist der erste Advent. Das ist so eine Gelegenheit, um der Familie mal die alten Filme zu zeigen. Machen Sie sowas?
Sowas machen wir.
Echt?
Ja, sowas machen wir. Es gibt auch immer mal so lustige Anlässe. Also wir haben ja vorher, es ist ein paar Jahre her, haben wir ja mal die Zwingerfestspiele versucht, in Dresden zu etablieren. Da gibt es dann einen Film von meinem Vater, der heißt Touristen und der spielt im Zwinger. Und da bin ich, glaube ich, also 3, 4 Jahre alt und, und gehe mit meiner Mutter im Zwinger spazieren und mache dann so diese Reliefs, das sind so Figuren, was wie Masken aussieht, und mache dann die Gesichter nach und sowas. Und dann kam ich so einen Film raus, der existiert erfreulicherweise noch, weil mein Bruder den mal sozusagen digitalisiert hat. Aber es gibt immer mal wieder so Anlässe. Und dann gibt es so Bilder von meinem Sohn, also von unserem Sohn Viktor. Und dann kam ich mal so einen Film raus, wo ich dann in einem Alter bin, wo wie er dann war.
Also und dann sagt man, das, du siehst genauso aus wie der Vater, Sachen. Oder?
Ja, das hält sich tatsächlich sehr die Waage und ändert sich auch immer wieder. Insofern, da sind wir durchaus im Reinen miteinander. Okay. Also zwischen Simone und mir ist das kein Streitthema.
Sie wissen schon, dass Bewegtbilder in unserer Generation eher die Seltenheit sind. Ne?
Ja,
weil ich,
ja,
ja, klar. Von mir zum Beispiel gibt es keine.
Ja, nee, ich weiß von meiner Frau.
Schwarz-Weiß-Fotos?
Ja, aber mein Vater, der hat das natürlich, also das Film war tatsächlich eine Leidenschaft von ihm. Der hat als Kind irgendwie, glaube ich, auch, war das nach dem Krieg, glaube ich, auch mal zeitlang im Kino übernachtet. Weil da da wurden so Leute untergebracht und dann war er irgendwie auch im Kino. Also er hat eine sehr enge Beziehung. Ich glaube, unter anderen Bedingungen, es hätte sein können, dass mein Vater vielleicht auch Kameramann geworden
hätte sein können.
Ich habe ja in Görlitz 1987 Der Geisterseher gedreht für Fernsehen der DDR. Das ist im Grunde eine Serie, also geschriebene Serie von Friedrich Schiller. So ein Fortsetzungskrimi, der nie vollendet wurde. Das hat er für die Zeitung damals irgendwie gemacht. Und den hat Rainer Behr verfilmt und der hat in Görlitz halt Venedig aufgebaut. Ja, die haben den Untermarkt mit Planen ausgelegt und Gondeln mit Halben, die dann immer geschaukelt wurden.
Da muss ja Geld da gewesen sein,
also,
oder?
Das war, glaube ich, war sehr, sehr aufwendig. Aber worauf ich hinaus wollte.
Man konnte ja auch nicht nach Venedig fahren, nur mal so.
Nein, das war tatsächlich im Gespräch, aber das wäre nie gegangen. Und es ist aber auch ganz gut, dass es so eine Fake-Welt ist, weil das spielt in dem Film eine Rolle. Quasi die Hauptfigur wird sozusagen ein bisschen manipuliert und er wird immer was vorgemacht, dem Prinzen. Insofern ist das gar nicht so schlecht. Aber es war wirklich also hochprofessionell, das sah toll aus. Das sieht auch im Film toll aus. Aber da hat mein Vater so ein kleines, wie so ein Making-of gemacht. Der hat sozusagen gezeigt, mit seiner 8mm Kamera, und das war dann ein Filmmaterial, was dann der Regisseur Rainer Behr auch gesehen hat und was dann auch mal zum kleinen Film zusammengestellt wurde, dann allerdings damals im Kulturmagazin nicht gezeigt wurde, obwohl es geplant war, aber da kam gerade irgendein Politiker zu Besuch und deswegen war das viel der Beitrag dann aus der Sendung raus.
Herr Schubert, ich habe gehört, dass Sie auch in der Weihnachtszeit früher zumindest gelegentlich als Puppenspieler zur Höchstform aufgelaufen sind.
Erzählen Sie mal weiter.
Ich habe Sie als Puppenspieler gesehen in irgendeiner Sendung.
Ja. Ach! Oh, Entschuldigung. Ja.
Haben Sie es vergessen?
Nein. Ich weiß nur, ich glaube, der Moderator war not amused.
Ach so.
Der fand das nicht so toll, dass er mit seiner Holzpuppe sich unterhalten muss.
Aber was gibt es denn noch für versteckte Talente, von denen wir noch nichts wissen, wo sie einfach gut sind? Das weiß bloß keiner.
Das war. Also.
Können Sie kochen?
Nee, das kann ich nicht. Wirklich nicht. Nee. Ich kann Eis machen.
Eis?
Ja. Ja,
also Sie haben eine Eismaschine?
Ja, ich habe eine Eismaschine und ich habe auch eigene Kreationen versucht. Was ist denn jetzt daran so lustig?
Was ist denn das für eine Kreation, die Schubertsche Eiskreation?
Zum Beispiel mit dem Problem, dass man, weil ich halt die Milch nicht vertrage und man plötzlich keine Sahne und Milch mehr nehmen kann, ist man schon mal das, was hier so immer als Eis so verkauft wird, als das italienische Eis, wo immer Sahne und Milch reingedingt, so damit kann man eigentlich fast alles irgendwie verkaufen, weil das ist einfach auf der Zunge, das sind halt Geschmacksträger. Und wenn man sich sozusagen auf die Zutaten anfängt, ein bisschen mehr zu beschränken und andere Sachen ausprobieren muss.
Machen Sie Hafermilch, Eis?
Nein, das ist relativ, das ist nicht so geschmackt. Aber mit Kokosmilch kann man ganz viel machen. Man kann zum Beispiel ganz viel mit Cashews, auf Cashew-Basis machen, weil man braucht ja so bei Vanilleeis zum Beispiel. Schokoladeneis zum Beispiel gibt es jetzt erst in den letzten Jahren, gibt es ganz oft Schokoladeneis, Sorbet, heißt also ohne Milch. Ist immer mehr zu sehen. Das schmeckt einfach viel, viel mehr nach Schokolade, als wenn das mit Milch und Sahne zugetüncht wird. Also so ein bisschen die Geschmacksnerven schulen und ein bisschen, auf das man auch wirklich die Sachen da so rausschmeckt, die da drin sind. Und da ist eine Überdosis Zucker und Sahne und Dings eher kontraproduktiv.
Ja. Also das heißt, Weihnachten gibt es bei Ihnen ein selbstgemachtes Zimt-Eis, oder?
Ja, was? Das so bei dem Menü, das ist schon vorgekommen. Kommen? Oder auch wenn wir Freunde, also wenn wir Gäste haben oder sowas. Ich bin da nicht so routiniert, das geht ja nicht immer so ganz schnell. Also ich muss mich da auch ein bisschen vorbereiten, deswegen kostet das immer einen gewissen Anlauf. Aber wenn, dann ja.
Also Eis statt Stollen?
Ja, der Stollen ist leider bei uns jetzt dann doch raus im Laufe der Jahre, weil das geht leider nicht. Also ich habe als junger Mensch, weil da sind alles Sachen drin, vieles von den Sachen drin, die man leider nicht vertrage. Und ich mag keine Rosinen und für mich ist auch die Dresdner Eierschecke, die sächsische Eierschecke gehört keine Rosinen rein, meiner Meinung nach. Und auch in Quarkkeulchen gehören keine Rosinen rein, aber das ist ja, ich weiß, das ist so ein Grundsatz.
Sie sind nicht einfach in der Haltung, muss ich jetzt mal so sagen.
Nein, das war vor Jahren noch gar kein Problem, weil da war es einfach der Mandelstollen mit Verlaub. Ja, und so.
Ich will da jetzt auch gar nicht weiter bohren.
Ja,
soll ich Ihnen was sagen? In den letzten Jahren ich koche jetzt nicht unheimlich gerne. Irgendjemand muss ja was zu essen machen.
Okay.
Und dann habe ich aber Gefallen gefunden, in den letzten Jahren den Stollen selber zu machen.
Ja, das hat meine Frau auch mal
das
gemacht.
Da könnte ich mit Ihnen jetzt keine bei oder bei Ihnen keine
dann
Punkte
bei Ihnen
machen.
Sich auch niemand mehr bewegen, wenn der dann da liegt, wenn der geht.
Wenn er, um Gottes
da darf
Willen.
Man, ja, das war
mein Mann
sehr
hat mal das Fenster aufgemacht.
Ja, ist er denn verrückt?
Ja, wissen Sie, was ich gemacht habe? Ja. Als das Fenster offen war, fiel der natürlich in sich zusammen. Ja. Sie wissen das, wenn Sie das durchhaben. Ja. Ne? Und dann habe ich alles weggeschmissen.
Ja, das ist grauenvoll. Wir haben noch, also ich bin ja groß geworden in Pirna an der Bahnhofstraße und dann gab es einen Bäcker an der Bahnhofstraße und meine Mutter hat noch den große Holzpalette mit, ich weiß nicht, 4 Stollen, die da drauf waren, die sie selber gemacht hat und dann wurden die in der Bäckerei gebacken. Und ich hoffe, wir haben die auch zurückbekommen, die sie da hingegeben hat oder ob da irgendwas vertauscht war.
Herr Schubert, wir probieren es mal mit kurzen Fragen, kurzen Antworten.
Jo, ja, probieren kann man es ja mal.
So, Beziehungsstatus?
Verheiratet.
Kinder?
2.
Das Gute an Ihnen ist?
Dass ich da bin.
Was ist nicht so prickelnd?
Dass ich manchmal ungern da bin.
Der böseste Kommentar, den Sie mal über sich lesen mussten?
Er spielt für den 5. Rang, es gibt aber nur 2.
Schon mal den Führerschein abgeben müssen?
Oh ja.
Bio oder konventionell?
Bio.
Hammer oder Handwerker?
Ich mache es selbst, ja.
Also Sie kriegen von alleine Hammer. Einen Nagel in die Wand, das ist super.
Ja, ich mache noch ganz andere Sachen. Manchmal auch, wo man sagt, jetzt sollte man vielleicht langsam doch mal einen Handwerker dazu holen. Aber ja, ich mache vieles selber und das gern.
Joggen oder Sit-Ups?
An sich joggen, aber das kann ich leider nicht wegen der Knie. Da gibt es so ein paar Alternativen, die so ein bisschen nicht ganz so cool sind.
Schon mal den Promi-Bonus ausgenutzt?
Ja.
Wo war's?
Das sollten doch kurze Antworten sein.
Was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank?
Hafermilch.
Wofür geben Sie zu viel Geld aus?
Für Kopfhörer. Zum Beispiel.
Mit wem würden Sie gerne mal eine Nacht durchmachen, also so um die Häuser ziehen?
Mit meiner Familie.
Das ist jetzt langweilig.
Das ist langweilig.
Gibt es nicht irgendjemanden, wo Sie sagen, der interessiert mich, von dem würde ich gerne mehr wissen wollen?
Ja, Wenn er noch leben würde, Leonard Cohen.
In wen waren Sie mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen?
Das ist aber schwer mit den Kurz. Also gut, es hieß ja kurze Antworten. Es wurde ja nicht gesagt schnell. Oder doch? Ja,
auch.
Okay, das ist jetzt, tut mir leid, ist auch langweilig, aber ich habe schon für ABBA geschwärmt.
Also, für ABBA?
Ja.
Das kann ich sogar verstehen. Welches Poster hat früher über Ihrem Bett gehangen?
ABBA.
ABBA.
Ja, und zwar, das muss ich noch dazu sagen, selbst gemalt. Ja, ich hatte Fotos mir, es gab Progress Filmverleih oder wie die hießen, da konnte man Autogrammfotos oder sowas bestellen. Das hatte ich mir und dann hatte ich von jedem so ein schwarz-weiß Foto und das habe ich dann mittels in der Werkstatt meines Vaters, weil der hatte eine große, also in so eine Art Teleprompter war das, damit konnte man das an die Wand werfen und dann habe ich da so Silhouetten draus gemacht und habe die in vier, das sieht durchaus ein bisschen aus wie so ein Cover, also sah aus wie ein Cover von denen, was sie später hatten, in so, ich glaube, rot, gelb, blau und grün, die vier Köpfe irgendwie gemacht.
Und, was sagen Sie zum Comeback?
Ich bin ganz zwiegespalten, aber ich habe natürlich, also die Musik sofort reingehört, die drei, da bin ich erstmal irgendwie ganz, ich habe mir ganz viele Videos angeguckt, wie die jetzt auftreten, wie sie aussehen, finde das ganz toll. Ich finde den Benny ganz spannend, weil der tolle Musik gemacht hat, auch in den letzten Jahren. War eher mehr Frieda, also als Agnetha, aber egal. Finde ganz toll, dass die Stimmen, dass man hört, dass die älter geworden sind. Das gefällt mir an der Musik sehr gut. Ansonsten ist es typisch ABBA. Was mich relativ wenig interessiert, ist diese Hologramm-Geschichte.
Ihre erste große Liebe hieß?
Okay, die hieß Simone. Ist aber nicht die Simone, mit der ich jetzt zusammen bin.
Die Tomala?
Nein. Also die erste, nein, Entschuldigung.
Das wäre ein bisschen spät gewesen, Entschuldigung.
Also die, ich wollte gerade sagen, also die erste große Liebe ist wirklich, bin ich jetzt wirklich ganz, das ist Grundschule.
Ihr erster Kuss war wo?
Also das weiß ich tatsächlich nicht mehr genau. Erinnern kann ich mich tatsächlich an einem Kino.
Und die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren?
Soll ich jetzt die Zeit sagen? Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir jetzt zusammen. Ich bin, was ist denn das für eine doofe Frage?
Das sind Fakten einfach.
Das sind Fakten, ja, aber die habe ich nicht so
nicht parat.
Die habe ich nicht so parat, weil ich
soll würde ich Ihnen sagen, helfen?
Ich bin schon viele, viele Jahre treu.
Ja, Sie sind ja mit Ihrer Frau zusammen, seit Sie auf der Schauspielschule kennengelernt haben.
Ja, das ist seit, wir sind zusammen seit 1984.
94, 2004, 2014, das sind fast 40 Jahre.
Ja.
Nur mal so.
Ja.
Jetzt bin ich auch sprachlos.
Ja.
Herr Schubert, man soll ja in diesem Jahr nicht auf den letzten Drücker die Geschenke kaufen, wegen der vorhergesagten Versorgungsengpässe.
Das mache ich schon lange nicht, sowieso nicht mehr.
Also Sie schenken gar nicht mehr?
Doch. Ach so. Schenken ja, auch aber wenn wir jedes Mal irgendwie an einem Punkt sind, wo man sagt, wollen wir es nicht mal lassen.
Also ganz
aber mir
ohne,
macht es dann doch einfach Freude.
So ein bisschen.
So. Und irgendwie ist es auch doof. Aber ich bin ein, plädiere sehr für eine, sag ich mal, Konzentration. Also, dass man nicht so irgendwie voll und Hauptsache viel oder irgendwie so, sondern lieber ein was und dafür was Schönes.
Was
und
Schönes,
irgendwie
ja.
Was Tolles. Und da bin ich meistens schon im Laufe des Jahres, habe ich da so Sachen, die so im in meinem Kopf.
Also Sie haben etwa schon alles, oder wie?
Nein, alles nicht, aber im Kopf habe ich schon zwei, drei.
Da wollte ich immer hin. Ich habe es noch nie geschafft.
Ja, aber das hat, ich weiß auch nicht, das ist gar nicht so, dass ich jetzt so auf da Weihnachten und da muss ich mir noch was aussuchen, sondern ich behalte mir einfach im Kopf, wenn es irgendwo, wo ich irgendwas aufschnappe, wo ich
wenn
sage,
jemand mal was da, fallen lässt, sogar so, im Februar schon.
Ach, ja,
ne?
Ja, das würde ich gerne oder das bei euch, aber kann ich jetzt nicht oder irgendwie so oder will ich nicht oder so.
Ich hoffe ja, dass Sie auch was Schönes kriegen, ja?
Das hoffe ich auch, ja. Ja, auch das gehört dazu, dass ich auch schon auch gerne was geschenkt bekomme. Also,
richtig, ja. Da muss man schon mal ehrlich sein, ne?
Ja. Also ich wirklich ein bisschen so doof und langweilig finde, dass hier und da haben wir das natürlich auch gemacht, weil einfach ein paar Sachen einfach irgendwie notwendig sind oder wenn dann irgendwie einer sagt, also passt auf, ich brauche einfach das und das wäre toll, wenn ihr da irgendwie was mit zugebt oder sowas. Das macht man auch, aber ist dann nicht so schön. Möglich.
Und es gibt ja auch noch eine schöne Möglichkeit, sich die Zeit bis zur Bescherung nicht zu lang werden zu lassen. Nächsten Donnerstag, Teil 1.
Ja, darauf wollen Sie hinaus, alles klar. Ja.
Nicht Teil 1, sondern...
es ist Teil 9 und Teil 10.
Genau, Teil also 9 am 2. Also Dezember von Wolfsland, 20.15 Uhr in der ARD und eine Woche später am 9. Dezember dann Teil 2. Mit einem völlig anderen Butch, haben wir ja vorhin schon besprochen.
Auch ein Butch, aber eine andere Seite.
Den man so noch nicht kannte. Ja. Also alle Fans von Wolfsland können sich jetzt überraschen lassen, was da am Donnerstag auf Sie zukommt. Herr Schubert, ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Bei Ihnen Danke. Ist es ja entspannt, weil Sie haben ja schon alles zumindest im Kopf.
Ja, das, nein, aber Adventszeit ist für Schauspieler natürlich Hochsaison.
Also, weil? Was machen Sie? Sie lesen, ja?
Ich bin mit einem Musiker, habe ich einen Weihnachtsabend, ein Programm und da sind wir auf einer kleinen Tour. Das, was auch letztes Jahr ins Wasser gefallen ist.
So. Aber das ist ja dann auch ein Grund, warum man als Schauspieler die Dinge schon vorher erledigt haben sollte, weil dann geht ja gar nichts mehr,
ehrlich gesagt. Ich habe gar keine Zeit, natürlich. Das muss alles schon in Sack und Tüten sein.
Schöne Weihnachten und ich denke an Sie, wenn ich meinen Stollen aufschneide. Was Sie da alles verpassen.
Ja, welcher Stollen? Ein selbstgebackener Stollen?
Ja,
ein
selbstgebackener Stollen, natürlich.
Ja, okay,
natürlich.
Dann schöne Grüße an Ihren Mann und bitte nicht das Fenster aufmachen.
Ach so, wegen der Hefe. Ach so, ja, natürlich, sage ich ihm.
Ja, und ganz leise sein, nicht laut reden.
Ja. Also schöne Zeit für Sie und
vielen
Dankeschön.
Dank für das Gespräch.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.